Triple Double, der NBA Talk.
Mit dem Basketball-Experten Felix Amrain.
Jede Woche neu auf meinsportradio.de.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Triple Double, dem NBA-Magazin auf meinsportradio.de. Mein Name ist Felix Amrain und wie immer habe ich zwei Gäste an meiner Seite und das sind vertraute Stimmen, nämlich Marius Winzler und Lars Kiele. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Hallo.
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 Wir wollen uns heute unter anderem mal den Los Angeles Lakers widmen. Die haben ja zuletzt dann tatsächlich mal so eine kleine Siegesserie hingelegt, 4 Spiele in Folge gewonnen, nachdem sie zuvor ja 12 aus 13 verloren hatten. Ist das ein Zeichen, dass es in die richtige Richtung geht? Welche Spieler spielen dabei die entscheidende Rolle? Das wollen wir uns so ein bisschen anschauen. Und dann wollen wir auf eine andere Franchise beziehungsweise auf einen anderen Spieler gucken. Und der steht überhaupt nicht auf dem Feld, hat erst 4 Spiele in dieser Saison gemacht, ist aber eben der Nummer 1-Pick. Es geht um Markelle Fultz. Und über ihm schwebt die große Frage, wo es denn nun eigentlich hingeht. Der Wurf scheint komplett abhanden gekommen zu sein. Und das wollen wir uns natürlich auch ein bisschen genauer ansehen. Und dann schauen wir mal, was in der Liga sonst noch passiert ist. Marius, wir fangen mit den Lakers an. Es ist ja wie gesagt so gewesen, dass sie tatsächlich jetzt mal 4 Spiele in Folge gewonnen haben, nachdem sie diese dann ja für sich entscheiden konnten. Hatten sie jetzt zwar das letzte Spiel gegen die Memphis Grizzlies wieder verloren, in Abwesenheit von Lonzo Ball und Brandon Ingram, aber ist das so ein Zeichen gewesen, diese 4 Spiele davor, zwar gegen 3 Kellerkinder, aber eben auch gegen die San Antonio Spurs, dass es in die ja, richtige Richtung geht, dass da eine Entwicklung vorhanden ist in diesem doch sehr jungen Team?
Ob es jetzt eine richtige Entwicklung ist, lasse ich mal dahingestellt. Grundsätzlich kann man aber einfach sagen, dass es ein Symbol ist für die schwankenden Leistungen, weil das Team, wie du schon gesagt hast, extrem jung ist. Man hat wirklich gute Spiele jetzt gemacht, wo man die 4 Spiele gewonnen hat. Vorher war es halt wirklich 13 Spiele komplett schlecht, wo man halt nichts reißen konnte. Es ist eigentlich diese kleine Zeitspanne, ist so ein bisschen Spiegelbild der gesamten Saison. Wenn man vor der Saison so ein bisschen geunkt hat, dass sie vielleicht ein bisschen was mit dem letzten Playoff-Platz im Westen zu tun haben konnten, das muss man ins Reich der Fabeln verweisen. Man muss aber eine Sache festhalten, Kyle Kuzma ist ein guter Rookie, ist aber auch kein Über-Rookie. Er hat jetzt auch seine schwankenden Leistungen und Lonzo Ball, so schwer es fällt, scheint für diese Mannschaft doch wichtiger zu sein, als seine Stats es im Moment eigentlich so darstellen.
Ja, Lars, wie schätzt du die aktuelle Lage der Los Angeles Lakers ein?
Also als erstes sehe ich es ähnlich wie Marius, nämlich die 4 Spiele, in denen sie jetzt hintereinander gewonnen haben, ist einerseits natürlich ein positives Zeichen, auf der anderen Seite verdeutlicht ist aber, dass es die längste Winning Streak in der laufenden Saison ist und das zeigt schon ein bisschen, wie sehr inkonstant die Mannschaft aktuell noch ist. Und ich denke, das hat insbesondere auch damit zu tun, dass ihnen aktuell noch ältere, erfahrene Spieler fehlen, weil zum Beispiel die Sacramento Kings, die jetzt einige Wochen zuvor in der Tabelle vor den Lakers standen, die haben mit Zach Randolph und Vince Carter, jetzt nur mal um 2 Spieler zu nennen, wesentlich mehr Erfahrung. Und ich denke, dass sich das auf jeden Fall positiv auf die jungen Spieler auswirkt. Diese Tatsache, dass die Lakers weniger auf Veteranen in der letzten Offseason gesetzt haben, denke ich, könnte damit zusammenhängen, dass sie sehr darauf spekulieren, große Free Agents jetzt in der kommenden Free Agency an Land zu ziehen. Und es wäre wesentlich schwieriger, wenn man da noch Veteranen bezahlen muss, die dann möglicherweise auch gar nicht so viel Geld, gar nicht so wenig Geld bekommen. Und das könnte sich dann alles noch mal ein bisschen verkomplizieren. Deswegen hat man sich davon, von dieser Idee in der vergangenen Offseason getrennt. Und deswegen denke ich, ist diese ganze Saison, die jetzt aktuell läuft, auch gar nicht so sehr von Bedeutung oder von großem Stellenwert für die Franchise innerhalb, weil man halt selbst genau weiß, dass man sich aus guten Gründen gegen Sachen entschieden hat oder gegen Ideen entschieden hat, die letztendlich positiven Einfluss hätten haben können.
Man müsste mal ausrechnen, ob die Los Angeles Lakers in Summe so viele NBA-Spiele haben wie Vince Carter alleine. Ich würde daran zweifeln, dass das so ist. Vince Carter für die Sacramento Kings, gefühlte 170 Jahre alt, aber immer noch auf dem Feld. Es ist ja so tatsächlich, dass der aktuelle Prozentsatz an gewonnenen Spielen höher ist als in den letzten 4 Jahren. Also es ist tatsächlich so, dass es ja, zumindest ohne Kobe erstmal nicht schlechter läuft. Es gibt so ein paar Sachen, die stechen, bevor wir uns dann gleich Lonzo Ball und Kyle Kuzma nochmal genauer angucken, die stechen so ein bisschen raus. Es ist durchaus so, dass sie offensiv eine gewisse Potenz besitzen, die 11 meisten Punkte pro Spiel, dass sie sehr, sehr gut auch unter dem Korb arbeiten. Nur ein Team holt mehr Rebounds als die Los Angeles Lakers. Auch der Ball wird relativ gut verteilt. Auch da 6. Platz. Aber es mangelt halt Marius unfassbar an Defense. Sie lassen ja 110,5 Punkte im Schnitt zu. Das ist der 27. Platz innerhalb der NBA. Also da sind sie schon ganz, ganz weit unten angelangt. Ist das vielleicht letzten Endes auch ein Grund, warum, du hast gesagt, man sagt es nicht gerne, aber warum Lonzo Ball vielleicht tatsächlich wichtig ist für diese Mannschaft, weil er, so sehr es vielleicht dann ja gerade am Wurf mangelt, defensiv doch für einen Rookie schon ganz ordentlichen Basketball spielt?
Ja, mit Sicherheit. Also wenn er auf dem Feld ist, spielen sie halt einfach in der Defensive kompakter. Er lässt sich schlecht überlaufen, von daher ist das halt einfach schon mal eine Situation, die für LA ziemlich vorteilhaft ist. Man darf einfach nicht vergessen, es ist die Mannschaft, die dort in der Regel auf dem Feld spielt, ist extrem jung. Ich meine, sie haben ein paar Veteranen, sei es nun Lul Deng oder meinetwegen Brook Lopez, oder von mir ist auch Corey Brewer, die aber eigentlich überhaupt nicht so viel spielen und die komplette Last liegt eigentlich auf den jüngeren Leuten. Und die Saison wird für LA insofern wichtig sein, dass sich die jungen Leute einfach weiterentwickeln können, in verschiedenen Situationen immer wieder reingeworfen werden und sich durchsetzen müssen. Das klappt diese Saison mit Sicherheit nicht so gut. Das, was Lars aber gerade angesprochen hatte, wenn sie in der Offseason den einen oder anderen wirklich guten Free Agent mit ein bisschen Erfahrung an Land ziehen können, dann wird sich diese Erfahrung, die jungen Spieler in dieser Saison sammeln durften, extrem auszahlen.
Ja, darf man gespannt sein. Die Free Agency, es geistern ja immer wieder die Namen Paul George und LeBron James durch den Raum. Es fällt mir sehr schwer, mir vorzustellen, dass LeBron James Purple and Gold trägt, solange der Kader aussieht, wie er aussieht. Und man kann ihn ja nicht komplett auf links krempeln. Also mal schauen, was sich da dann im Sommer tut. Aber das ist noch weite Zukunftsmusik, Lars. Jetzt haben wir quasi schon Lonzo Ball als Thema angerissen. Die Los Angeles Times schrieb, Lonzo matters, eben genau aus dem Grund gute Defense, dass er aber auch schon derjenige ist, der das Tempo und den Rhythmus dieser Mannschaft bestimmt, der ihr offensiv zumindest ein Stück weit Struktur gibt. Er verteilt 7,1 Assists pro Spiel, produziert 2,7 Turnover. Das ist ein ganz anständiges Assist-Turnover-Ratio für einen Rookie. Natürlich, es kommt mitunter katastrophaler Wurf dazu, aber er ist eben derjenige, der das Team so ein bisschen offensiv ordnet.
Ja, also es ist sehr interessant, wie er einerseits Probleme mit seinem Wurf hat, aber dennoch häufig als ein guter Draftpick genannt wird, weil er insbesondere der offensive Struktur gibt, so ähnlich wie es ihr es jetzt schon angesprochen habt. Was ich vielleicht noch bei Lonzo Ball ganz interessant finde, ist, dass er nämlich quasi auch relativ in das Schema des Teams passt. Insofern, dass das Team aktuell in der Kategorie Prozentsatz bei Dreiern den letzten Platz in der Liga belegt, das passt auch alles irgendwo ein bisschen zu Lonzo Ball. Und deswegen würde ich sagen, dass die Entwicklung von Lonzo Ball aktuell halt auch ein Stück weit homogenes mit dem, was das Team aktuell durchmacht. Deswegen kann man von den Schwächen, die Lonzo Ball aktuell noch vorweist, die kann man ein bisschen ausblenden, weil man sich einfach darauf konzentriert, dass er ein Stück weit damit auch das Team vertritt, in dem, wie er spielt. Anders sehe ich das jedoch bei Spielern wie Jordan Clarkson oder Julius Randle, die nach wie vor auch junge Spieler sind, aber aktuell würde es meiner Meinung nach der Franchise besser tun, wenn diese beiden Spieler einen nächsten Entwicklungsschritt gemacht hätten. Denn aktuell kann ich mir noch nicht vorstellen, dass Kyle Kuzma und Lonzo Ball dieses Team über mehrere oder in den kommenden Jahren alleine tragen. Deswegen denke ich, ist es gut, so wie Mario schon gesagt hat, dass sich die beiden Spieler Kuzma und Ball entwickeln. Aber es hätte anderen Spielern noch besser getan, wenn sie von diesem besonderen Jahr mehr profitiert hätten.
Das Problem ist halt auch einfach, wenn man sich das anguckt, wie diese Mannschaft aufgebaut ist, sie haben halt eine unglaublich schlechte Dreierquote. Und das ist dann auch so ein bisschen zum Leidwesen für Lonzo Ball. Ich will ihn jetzt nicht in Schuss nehmen, aber durch seine Wurftechnik braucht er halt eigentlich immer relativ viel Zeit. Also er wird jetzt nie ein Spot-Up-Shooter sein, der den Ball fängt und sofort schießen kann. Und sie haben aber keine wirklich guten Dreierschützen, die das Spiel breit machen können. Und das ist so ein bisschen das Problem für ihn. Er hat nicht die Zeit, seine Würfe vernünftig zu nehmen. Er wirft häufig unter Druck. Und das ist halt einfach eine Situation, die im Moment einfach dazu beiträgt, dass er unglaublich Schwierigkeiten hat, konstant seine Punkte zu erzielen. Weil wenn man sich seine Spiele mal anguckt, in der Regel ist es so, dass er entweder so gut wie gar nichts trifft, oder er macht halt so seine 15 bis 20 Punkte. Es ist ganz interessant. Ich habe eine Statistik bei Sports Illustrated gelesen. Wenn es ein Spiel ist, wo Kyle Kuzma von der Dreierlinie relativ stark ist oder ein anderer Spieler wie Brandon Ingram, umso stärker ist dann auch Lonzo Ball, was seine Punkte betrifft, weil er einfach mehr Platz bekommt, weil sich die Defense auch auf die anderen Spieler konzentrieren muss. Und das wird halt noch besser werden, da bin ich mir relativ sicher, wenn er stärkere Mitspieler zur Seite bekommt. Was Lars gerade sagte bei Jordan Clarkson und auch Larry Nance Jr., Julius Randle, das sind, glaube ich, Spieler, die sind diese Saison noch da. Ich würde aber behaupten, nächste Saison sind sie definitiv nicht mehr da, sondern müssen erfahreneren Spielern weichen und den nächsten Entwicklungsschritt werden sie meiner Meinung nach mit Sicherheit nicht bei den Lakers machen.
Lars hat es ja gerade angesprochen, trotz allem halt ein guter Draft und Rick Carlisle hat sich ja jetzt auch vor dem Spiel gegen die Mavericks geäußert, hat ja der Draft-Class quasi von 2017 eine gute Zukunft bescheinigt. Kann man vielleicht über Lonzo Ball sagen, es ist wichtiger, mit Kurt Vision in die NBA zu kommen, als mit einem Wurf, denn den Wurf kannst du eher lernen?
Ich denke, dass das schon relativ zutreffend ist und wir wollten ja gleich noch über Fouls sprechen und ich denke, da ist der Wurf auch ein immens wichtiges Thema und ich habe die Vermutung, dass Lonzo Ball aktuell durch seine gute Court Vision dem Team wesentlich mehr hilft, als er es mit einem guten Wurf hätte machen können.
Dann lasst uns noch, jetzt haben wir doch sehr lang und ausschweifend über Lonzo Ball gesprochen, lasst uns noch ganz kurz auf Kyle Kuzma gucken. Ist ja aktuell derjenige, der das Team im Scoring anführt, macht knapp 17 Punkte, nicht ganz, pro Spiel, holt dazu noch über 6 Rebounds. War, glaube ich, vor der Saison nicht so hervorzusehen oder herbeizusehen. Marius, du hast gesagt, er ist jetzt kein Über-Rookie, aber es ist durchaus so, dass er die Erwartungen, ich würde sagen, übertrifft.
Ja, weit übertrifft. Also ich glaube, ihn hatte keiner so wirklich auf der Rechnung, als er gedraftet wurde. In den ersten 2 Monaten der Saison war er unglaublich heiß und hat eigentlich alles getroffen und war der Überflieger und ein klarer Kandidat für den Rookie of the Year. Dann ist er halt so ein bisschen zum normalen Standard wieder zurückgekehrt, spielt aber immer noch eine extrem ordentliche Saison und bringt auch seine Statistiken. Er ist ein klassischer Baustein, den du einfach in Zukunft brauchst, um ein erfolgreiches Team aufzubauen. Ein junger Spieler, der relativ athletisch ist, der vernünftig verteidigen kann. Es ist halt einfach unglaublich wichtig, dass sie so jemanden haben, weil wenn Kyle Kuzma überhaupt nicht eingeschlagen hätte, wäre der Druck auf die Lakers noch viel größer geworden und sie hätten gar keine Feel-Good-Story gehabt, weil ich glaube, wenn es Kuzma nicht geben würde, würde der negative Druck auf Lonzo Ball halt noch größer werden. Also von daher ist es für die ganze Franchise und für die Entwicklung einfach riesig wichtig, dass Kyle Kuzma die Entwicklung weiter fortsetzt.
Lars, würdest du das so unterschreiben?
Ja, also ich finde bei Kyle Kuzma insbesondere sehr interessant, dass er über eine immens gute Technik verfügt. Also zum Beispiel der Floater, der ja häufig als der schwierigste Wurf beschrieben wird, den kann er sehr gut. Es gibt auch andere Würfe aus dem Post-Up, die er schon für sein Alter insbesondere sehr gut beherrscht. Und ich denke, dass er dadurch auf jeden Fall zu den Gewinnern der aktuellen Saison gehört.
Dann schauen wir mal, wie sich's weiterentwickelt. eine Feel-Good-Story schiebe ich mal noch hinterher. Einer, der auch ein großer Gewinnertyp war, obwohl er niemals die Meisterschaft geholt hat, 8-mal im Finale, aber eben nie gewonnen, ist Elgin Baylor. Und der bekommt eine Statue vor das Staples Center gesetzt. Im April wird sie dann enthüllt, passenderweise gegen die Minnesota Timberwolves und damit ja quasi gegen das Nachfolgeteam, wo er damals hingetraftet wurde. Das soll es zu den Los Angeles Lakers gewesen sein. Wir melden uns dann gleich wieder mit Markel Fultz. An dieser Stelle nochmal ein Hinweis. Es gibt aktuell eine Hörerumfrage bei meinsportradio.de. Wenn ihr also schon immer mal mitteilen wolltet, was euch gefällt, was euch nicht gefällt, was wir besser machen können, dann nehmt daran teil. Auf meinsportradio.de findet ihr den Link. Und wir melden uns gleich wieder mit dem Nummer 1 Pick des letzten Drafts.
Daily Down Under. Das Chip and Charge Special mit Andreas Thies und Philipp Jobert. Ab dem 15. Januar täglich bei uns im Programm und als Podcast. Daily Down Under. Die Australian Open auf meinsportradio.de. Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Willkommen zurück bei Triple Double, dem NBA-Magazin auf meinsportradio.de. Mein Name ist immer noch Felix Amrain und zu Gast sind auch immer noch Marius Winzler und Lars Kiele. Wir haben uns gerade eben ja über die Los Angeles Lakers und deren beiden Jungstars, wenn wir sie mal so nennen wollen, unterhalten. Bei den Philadelphia 76ers, da sind zwei Namen ganz, ganz groß in jedem Spielbericht zu lesen und das sind Joel Embiid und Ben Simmons, aber um die soll es ausnahmsweise nicht geben, auch wenn Ben Simmons seine kleine Auseinandersetzung mit Kyle Lowry mittlerweile führt. Wir wollen über den Nummer 1 Pick sprechen und das ist Markel Fultz und der hat leider sportlich, ja, muss man so sagen, überhaupt keine Schlagzeilen schreiben können bislang, hat 4 Spiele am Anfang der Saison gemacht, hat dabei katastrophale Zahlen aufgelegt, nur ein Drittel seiner Würfe getroffen, nur die Hälfte seiner Freiwürfe, keinen einzigen Dreier genommen und letzten Endes wurde er dann mit einer Schulterverletzung, Schulterproblematik so richtig klar, ist es ja nicht, was er da überhaupt hat, aus dem Rennen genommen, ist jetzt mittlerweile wohl wieder fit, spielt aber trotzdem nicht, weil der Wurf einfach nicht mehr sitzt. Im College traf er über 50% aus dem Feld, traf über 40% von der Dreierlinie und dann ist irgendwas im Sommer passiert, was keiner so richtig erklären kann, wozu es diverse Theorien gibt, aber was die Philadelphia 76ers und Brad Brown, den Head Coach, sehr, sehr nachdenklich stimmt, Lars.
Ja, es ist in erster Linie auf jeden Fall sehr enttäuschend. Er ist mit viel Lobbeeren in die NBA gekommen und musste dann, wie du ja schon beschrieben hast, früh feststellen, dass seine Rookie-Saison möglicherweise von einer schweren Schulterverletzung gezeichnet sein wird. Aber ich denke, es hat wirklich kaum niemand erwartet, dass es so schlimm kommt wie jetzt, dass sein Wurf, wie man in einigen Videos sehen kann, extrem große Defizite aufweist. Die komplette Bewegung sieht schlichtweg einfach kaputt aus. Und so sieht es danach aus, dass er jetzt erstmal gar nicht selbst weiß, wann er denn überhaupt zurück ins Training kommt, weil sein Coach aktuell ihn noch dazu drängt oder der Ansicht ist, dass er noch wesentlich mehr Training leisten muss, um überhaupt wieder fit zu werden. Und daher ist es schwierig zu sagen, welchen Trainingsfortschritt er denn jetzt in den nächsten Wochen macht, um dann auch ein Comeback anzustreben. Und es sieht derweil auf jeden Fall danach aus, dass dass es möglicherweise halt auch mehrere Theorien gibt, warum er aktuell so große Probleme mit seinem Wurf hat.
Marius, Brad Brown hat sich ja relativ ausführlich zu ihm geäußert und ich finde, er schwankt in seinen Aussagen so extrem mitunter. Also er sagt nicht, als erstes muss er mal lernen, wie man Basketball wirft. Dann sagt er wiederum, der Freiwurf sieht eigentlich mittlerweile gut aus. Ja, wie hast du seine Aussagen wahrgenommen?
Ja, es ist so ein bisschen zweischneidig. Also er spielt oder übernimmt so ein bisschen die Ziehvaterrolle in einigen Sätzen und sagt, er wird sich jetzt nach jedem Training nochmal mit Markel Fultz zusammensetzen, wird mit ihm nochmal weiter den Schuss üben, aber danach wirft er ihn halt komplett unterm Bus und sagt halt einfach, er ist weit davon entfernt, im Moment einen Wurf zu haben, der NBA-tauglich ist. Also das ist so ein bisschen Zuckerbrot und Peitsche. Was ich einfach überhaupt nicht nachvollziehen kann, ist die Tatsache, dass die Organisation halt einfach Markel Fultz so lange eigentlich versteckt gehalten hat, Und sie jetzt urplötzlich ihn auf einmal wieder in die Öffentlichkeit zerren, obwohl sich merklich eigentlich nichts verbessert hat. Also er ist jetzt, wie Lars gerade auch schon gesagt, er ist weit davon entfernt, irgendeine Option fürs Team zu sein. Der Wurf sieht wirklich katastrophal aus. Aber ich verstehe diesen Dreh in dieser Entwicklung einfach nicht, dass sie ihn jetzt vor die Öffentlichkeit zerren. Ob es Druck ausüben sein soll, dass er mehr an sich arbeiten soll, ich habe keine Ahnung, aber ich habe so ein bisschen die Sorge, dass wir da gerade vor unseren Augen einen wirklich talentierten Spieler sehen, der einfach die Kurve nicht bekommt und nicht weiß, wo er eigentlich genau anfangen soll. Also das ist einfach im Moment eine sehr verzwickte Situation, die jetzt durch die öffentlich wirksame Äußerung von Coach Brown dann halt nochmal eine andere Dimension bekommen hat. Aber das bin ich echt gespannt, wie das weitergeht und wie sich das entwickelt.
Du hast es ja angesprochen, er war, und das ist irgendwie auch für mich zumindest bis zu einem gewissen Zeitpunkt halt noch nachvollziehbar. Er war ja so ein bisschen von der Franchise abgeschottet worden. Klar, der ist 19 Jahre alt, auf einmal bist du als Nummer 1 Pick jemand, der überhaupt nicht funktioniert. Da würde ich als Franchise wahrscheinlich auch sagen, okay, den halten wir von den Medien fern, der soll da in Ruhe arbeiten können. Aber jetzt eben genau das von dir angesprochene davor, die Kameras quasi zerren und dann aber hinterher schieben, it's my understanding that there are still some disconform from time to time. Also irgendwie funktioniert es halt doch noch nicht so richtig, aber wir schieben es doch mal noch so ein bisschen auf die Verletzung. Es ist irgendwie eine ganz, ganz seltsame Geschichte. Und wir haben gerade im Vorgespräch darüber gesprochen, dass ich mich eben zu erinnern meinte, dass er nach dieser Verletzung oder dass sie ihn dieser Verletzung schon so ein bisschen im Sommer begleitet hat und dass er deswegen seinen Wurf geändert hat und woraufhin wir dann über einen Tweet von Kevin O'Connor nochmal gestolpert sind, in dem er sagt, Brian Colangelo hätte gesagt, dass Markelle Fultz eben im Sommer bereits im August seinen Schussbewegung, seine Wurfbewegung, seinen ganzen Wurfablauf geändert hätte und das vielleicht sogar erst diese Verletzung ausgelöst hat. Aber dann muss man doch sagen, dann ist doch, na natürlich ist das jetzt ganz einfach von mir hier das zu sagen, aber dann ist doch der logischste Schritt, können wir nicht irgendwie versuchen, mal ein bisschen auf Reset zu drücken und das Ganze einfach nochmal von vorne anzugehen. Vielleicht sogar zu sagen oder einen Weg zu gehen, den ja im Sommer der ein oder andere NBA-Center gegangen ist. Okay, vielleicht gibt es da ja einen College-Coach, der nochmal bereit ist, einfach mit dir zu trainieren. Einfach zu gucken, ist da eine kleine Schraube, an der nur gedreht werden muss? Ist da vielleicht einfach eine Blockade im Kopf? Ja, machen sich die 76ers zu leicht, ihn einfach jetzt in die Halle zu stellen und zu sagen, wir trainieren mit ihm? Und müsste man vielleicht auch von der sportpsychologischen Seite da rangehen, Lars?
Ja, ich denke, Sportpsychologie ist in dieser Situation sehr wichtig, weil du hast es schon angesprochen, er ist gerade mal 19 und von daher hat er sich seine erste NBA-Saison auf jeden Fall anders vorgestellt. Und jetzt mal davon abgesehen, ob sein Wurf aktuell schlecht oder nicht so gut ist, ich denke, dass für jeden Basketballspieler der Wurf extrem wichtig ist für die Persönlichkeit. Ich denke, den Wurf trainiert man mit am häufigsten und umso mehr freut man sich auch, wenn sich der Wurf verbessert. Und wenn so eine Konstante bei Fultz aktuell wegbricht, dann denke ich, wird es für ihn auch erstmal da relativ schwierig, sich selbst die Motivation zu suchen. Was ich noch andererseits ganz interessant finde, ist nämlich, dass ich viel mehr davon ausgegangen bin, dass sein Wurf durch die Schulterverletzung, dass die viel mehr damit zusammenhängen, weil es aktuell ja, oder nicht aktuell, sondern zu Beginn der Verletzung noch hieß, dass er keinen strukturellen Schaden hätte, also dass alles möglicherweise nur halb so wild ist. Aber ich habe dann mal ein bisschen gegoogelt und die Sache ist die, bei der Schultergelenkbewegung wird 2/3 der Bewegung aus dem Gelenk generiert. Und mit der Schulterverletzung hatte man bei ihm den Schulterblattheber, also ein Muskel, der oberhalb der Schulter sitzt oder ein bisschen mehr Richtung Nacken sitzt, hatte man bei ihm festgestellt, dass dieser Muskel Probleme macht. Und Probleme bei diesem Muskel können sich sehr häufig dann wieder auf das Gelenk auswirken, was, wie ich gerade schon gesagt habe, für die Schultergelenkbewegung, sprich auch für den Wurf, extrem wichtig ist, weil 2/3 der Kraft daherkommen. Deswegen halte ich es auf jeden Fall auch für möglich, dass der ungewöhnlich schwache Wurf von Fultz aktuell auch mit der Verletzung zu tun haben könnte.
Ja, definitiv natürlich ein valider Punkt. Gerade wenn man eben sieht, dass er ja es ist eine sehr kleine Stichmenge oder eine kleine Probe nur, die wir haben, aber er hat 27 Würfe genommen, 9 davon getroffen und keiner war länger als 13 Fuß. Also das spricht natürlich dafür, dass irgendwo auch die Kraft fehlt. Jetzt war es allerdings, Marius, in diesen Videos so, dass er den Ball ja durchaus Richtung Korb bekommt und auch der Ball am Korb landet, aber er ihn eben einfach nicht da reinbekommt. Und das spricht ja weniger für irgendwie eine Kraftproblematik, sondern dafür, dass einfach der komplette Wurfmechanismus, der Release, Entschuldigung, der Wurfablauf letzten Endes in irgendeinem Detail fehlerbehaftet ist, denn wenn du bis dahin kommst, dann aber eben gegen Ring, Brett irgendwas toucht, aber eben nicht reinfällt, dann ist doch irgendwas am Wurfablauf verkehrt.
Ja, also mit Sicherheit ist es auch Wurfablauf. Ich glaube einfach, man muss sich das so vorstellen. Ich meine, es gibt, glaube ich, keine Sportart, bei der wirklich Routine so wichtig ist wie in der NBA beim Wurf der Spieler. Ich meine, die sind so präzise in ihren Bewegungsabläufen, da kann man wirklich in Zeitlupen sehen, wie jeder Wurf nahezu identisch zum anderen ist. Und wenn man dann einfach mal rekapituliert, dass er das komplette College eine Wurftechnik hatte, die funktioniert hat, aus welchen Gründen auch immer, fühlte er sich dann berufen, die Wurftechnik zu ändern, dann zwickt es auf einmal in der Schulter und dann funktioniert überhaupt nichts mehr. Und ich glaube, dann kommt auch einfach der, ihr habt es gerade auch schon angesprochen, der psychologische Faktor mit rein, dass der Druck auf ihm lastet. Und ich glaube, im Moment geht einfach gar nichts mehr. Und die Kraft wird in der Schulter im Moment anders gelagert sein. Er wird seine Kraft anders herholen müssen. Wenn er die Bewegung dann aber macht, wird er nicht so viel Gefühl haben, weil er noch keine Routine hat. Und dann kommen halt so Würfe dabei raus, die aussehen, als würde mein vierjähriger Sohn auf den Korb werfen. Also das ist halt im Moment so ein bisschen das Problem. Und ich glaube, für Markel Fultz wird es eigentlich nur eine Variante geben. Und das heißt, shut him down für diese Saison und gib ihm wirklich Spielzeit in den Trainings. Aber lass ihn bitte einfach in Ruhe wieder seinen Rhythmus finden, damit er einfach wieder Routine hat und weiß, wie er werfen kann, weil alles andere macht keinen Sinn.
Ist es eine Option für euch, ihn in die D-League zu schicken?
Puh, mit dem Wurf, so wie es jetzt ist, nein. Also ich glaube, du kannst ihn jetzt unter Wettbewerbsbedingungen kannst du ihn nicht spielen lassen. Ich glaube, das macht einfach keinen Sinn, weil der Druck auf ihn, also der mentale Druck, aber auch der Druck, den er während eines Spiels von seinen Gegenspielern bekommt, wird zu groß sein, als dass er da wirklich an seinem Wurf arbeiten kann.
Ja, das sehe ich ähnlich. Ich denke, es wäre viel wichtiger, möglicherweise, Felix hat es schon erwähnt, sich mit einem College-Coach zusammenzusetzen und erstmal ein bisschen Theorie, in der Theorie alles durchgehen. Und deswegen kann man sowas in der G-League kann man sowas relativ schlecht machen, weil du halt in der G-League dann schon einen relativ guten Wurf haben musst, um bestehen zu können.
Also, wir hoffen, dass Andrew Drummond einfach mal bei Markel Fultz anruft und ihm sagt, wie er das diesen Sommer gemacht hat. Und womöglich hat ja der College-Coach von Fultz ein Einsehen und sagt, okay, hey, den Junge, den haben wir dahin gebracht, dass er Nummer 1 gedraftet wird. Jetzt wollen wir auch, dass der Erfolg hat. Es ist irgendwie keine Erfolgsgeschichte in den letzten Jahren bei den 76ers und ihren First-Round-Picks im Draft. Da ist irgendwie so ein bisschen der Wurm drin. Nichtsdestotrotz stehen sie aktuell ja bei 20-20, weil, ja, was lange währt, dann doch irgendwann gut wird und sei es eben nach einem oder nach zwei Jahren, wie bei Ben Simmons oder Joel Embiid. Ich bedanke mich bei euch, Marius und Lars. Das war's mit Triple Double für diese Woche. Wir melden uns dann nächste Woche wieder mit den aktuellsten Themen der NBA. Mal sehen, wie sich die Geschichte zwischen den Los Angeles Clippers und den Houston Rockets weiterentwickelt. Wir bleiben dran und ihr solltet auch dranbleiben auf meinsportradio.de, unter anderem wegen einer Lesung am Samstag, am 20.01. liest, Alex von Kutzkowski aus seinem Buch NFL Boulevard, Kurzgeschichten aus der reichsten Liga der Welt vor. Also nicht nur NBA, auch NFL ist hier Thema bei meinsportradio.de. Also dranbleiben, einschalten. Wir melden uns nächste Woche wieder. Tschüss, bis dahin.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Sebastian Müllnoff, der Moderator von Interception im Football Talk auf meinsportradio.de. Jede Woche berichten wir über die Spiele in der NFL und besprechen die wichtigsten News aus der reichsten Liga der Welt. Darüber hinaus bieten wir euch Specials zur Free Agency, zum Draft und der Trade Deadline. Wenn euch gefällt, was ihr hört, dann bewertet unseren Podcast bei iTunes mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne. Wir wollen deine Meinung. Die große Hörerumfrage auf meinsportradio.de in Kooperation mit der IST Hochschule für Management.
Hallo, hier ist Felix Amrain von Total Beklubbt. Aktuell gibt es eine große Hörerumfrage auf meinsportradio.de. Lass uns wissen, was du von uns denkst, was du von uns hören möchtest und wie wir das Programm noch besser gestalten können. Schenk uns 5 Minuten deiner Zeit und nimm an der Umfrage teil. Den Link findest du auf Facebook, Twitter oder auf unserer Homepage meinsportradio.de. Vielen Dank.
Mach jetzt mit und gewinne einen 50-Euro-Gutschein für Amazon. Alle Infos dazu findest du auf meinsportradio.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.